Wenn ich so ein Präparat nehmen würde, dann würde ich mir vom Hersteller auch immer die Studienlage zuschicken lassen oder die Quellen, dass man es genau einsehen kann. Es gibt so viele unterschiedliche Präparate und wir wissen auch nicht, wie rein sind die abgefüllt, was ist da noch drin, gibt es Verunreinigungen. Wir wissen das alles nicht, weil diese Präparate ja nicht von Arzneimittelbehörden geprüft werden.
Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Wir reden heute über Pilze, aber nicht über Kräuterseitlinge oder Champignons oder Shiitake, sondern über Vitalpilze. Wir ordnen mal ein, wie sinnvoll es ist, die zu sich zu nehmen oder ob das alles gar nicht so richtig ist. In unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße ganz herzlich Dr. Matthias Riedl.
Ja, moin Elisabeth.
Matthias Riedl ist Ernährungsdoc, er ist ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg, Chefredakteur der Zeitschrift Ist sich gesund und außerdem Geschäftsführer der MyFoodDoctor-App. Und wenn wir uns dann ausreichend über Pilze unterhalten haben, dann haben wir natürlich auch noch eine Studie für euch. Wir beantworten eure Fragen und wir haben am Ende wieder ein schönes Rezept. Matthias, Vitalpilze. Ich habe mal welche mitgebracht. Ich war letztens bei einer Vorstellung dieser Firma. Das ist jetzt eine Firma von vielen. Mhm. Was genau sind Vitalpilze? Wir haben da schon mal reingerochen. Mhm. Riecht recht. Ja, streng.
Streng, ne?
Ja, irgendwie.
Ja. Ach, ja.
Riecht nicht neutral.
Also wenn ich das jeden Morgen aufmachen müsste.
Ja, kannst ja weghalten.
Ja, aber genau.
Wenn man die dann so rausnimmt, riechen sie weniger stark, aber in der Gemeinschaft riechen sie doch recht stark.
Also da drin ist, wenn man hier liest, was drin ist, da ist Cordyceps sinensis drin. Und wie der Name schon sagt, sinensis steht ja für Chinesisch. Und das ist halt eine Behandlungsrichtung, die ihre Wurzeln hat in der traditionellen chinesischen Medizin. Pilze sind was ganz Wunderbares auf der Welt. Wir haben rund 14.000 Pilze und bei 700 vermutet man gesundheitliche positive Wirkung. Das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, weil Pilze ein mega gesundes Lebensmittel ist, das wissen wir. Ne? Also Shiitake beispielsweise hat in der chinesischen Küche auch den Ruf eines Heilmittels. Das kennen wir. Wir haben viele Nahrungsmittel, die haben auch gleichzeitig eine Heilwirkung, wie zum Beispiel Knoblauch oder auch Meerrettich, viele andere. So, jetzt ist aber die Frage, sind diese Pilze, das sind ja hier pulverisierte, getrocknete Pilze, sind diese jetzt abseits von einem Pilz als Nahrungsmittel, sind die mit positiven gesundheitlichen Wirkungen behaftet? Und man nimmt an, dass, das ist die Vorstellung, dass dort die sekundären Pflanzenstoffe, die da zweifellos drin sind, und Ballaststoffe, Beta-Glucane, dass die eine bestimmte positive Wirkung aufs Immunsystem haben. So. Beworben wird das Ganze sehr häufig mit Stoffwechsel, antientzündlich, Immunsystem. Aber die Beweislage ist noch relativ dürftig und kommen häufig von Tierstudien. Und was wir nicht haben, sind halt groß angelegte Studien bei Menschen. Und das müssten wir eigentlich schon verlangen. Und die liegen nicht vor. Das macht die Sache sehr, sehr eingeschränkt. Deshalb, ja, die Frage ist, soll ich mir jetzt solche Pulver kaufen und als Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Der Markt der Nahrungsergänzungsmittel ist ja mittlerweile so gigantisch, ja, dass ich erlebe es immer wieder, dass viele Patienten mit einer großen Einkaufstüte zu mir kommen und am Ende, wenn man sieht, das musst du nehmen und das ist gut fürs Immunsystem, dann schütten die da eine Menge von 20, 30 Nahrungsergänzungsmitteln raus. Und das ist viel Geld und wir wissen auch gar nicht, wie das interagiert zusammen. Mhm. und ob das den Nutzen auch wirklich bringt und ob es nicht vielleicht auch ablenkt von einer gesunden Ernährung. Denn wenn ich denke, ich nehme jetzt 20, 25 Nahrungsergänzungsmittel und die werden das schon richten, dann könnte ich den Fokus von einer gesunden Lebensweise, gesunden Ernährung verlieren. Das sehe ich als Problem. Ja.
In diesem Fall war das jetzt eine spanische Firma. Das Unternehmen gibt es schon seit über 20 Jahren. Die, also das klang für mich alles nach Hand und Fuß. Mhm. Die Gründerin wirkte, also die war schlank, sah gut aus, wirkte jetzt nicht so, als würde sie gesunde Ernährung vernachlässigen. Und natürlich hat sie ihr Produkt beworben, ist ja klar. Mhm. Das riecht jetzt pilzig, ich will nicht sagen nach Wald, aber schon so ein bisschen, also nicht neutral. Da sind ja auch Pilze drin. Klingt jetzt eher so, als würde man denken, okay, die sind halt pulverisiert. Also für mich als Laien würde ich sagen, okay, die sind halt pulverisiert. Ich kann auch getrocknete Pilze kaufen, reiben würde ich die nehmen, wäre es jedenfalls kein Schade. Ich weiß jetzt nicht, was das kostet, ich habe mich nicht informiert.
Hat dich denn diese Veranstaltung überzeugt? Bist du da rausgegangen, hast gesagt, die nehme ich jetzt?
Ich habe sie noch nicht genommen. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich sie gekriegt habe. Aber es hat mich neugierig auf das Thema gemacht. Ja. Also deshalb habe ich jetzt von dir erhofft, dass du sagst,
nimm es mal.
Kannst ruhig nehmen, aber vielleicht würdest du nicht viel Geld ausgeben dafür oder so. Und ich glaube nicht, dass das so Vitalpilze. Und man findet viele Anbieter. Also das ist jetzt ja nur einer von mehreren. Mhm. Ich weiß nicht, wie geprüft die alle sind, aber die haben also mit tollen Studien auch geworben, die sie selber durchführen. Klang vernünftig. Aber hat mich nicht so überzeugt, dass ich sofort das Glas aufgeschraubt habe und die eingeworfen habe jeden Tag. Haben wir jetzt gerade erst aufgedreht vor dem frisch. Podcast.
Für sogenannte Heilpilze würde ich eine Indikation erwarten. Mhm. Dieser diffuse Ansatz, ich unterstütze damit irgendwie mein Immunsystem. Sowas lehne ich immer ab. Weil wenn wir sagen, es unterstützt, was ist die Idee dabei? Es unterstützt das Immunsystem oder unterstützt den Stoffwechsel, hat Wirkung auf Blutzucker oder Cholesterinwerte, dann muss ich das auch gezielt einsetzen und muss ich das auch in Studien verfolgen. Und dann kann ich auch ganz gezielt sagen, ich nehme diesen Heilpilz bei der und der Erkrankung. Und das ist derzeit erst im Gange. Und es werden zum Beispiel einige Pilzextrakte derzeit auch in der Onkologie untersucht.
Auch davon haben die gesprochen, genau.
Aber ich würde das immer, wenn ich es einsetzen würde, immer mit einem darin erfahrenen Arzt besprechen, ob ich es nehmen soll und wie er die Studienlage für dieses spezielle Präparat sieht. Weil wir reden von verschiedenen Pilzarten und jede Pilzart hat auch unterschiedliche Aspekte für die Gesundheit. Und deshalb ist so diese pauschale Vorstellung, es unterstützt das Immunsystem, da werde ich immer ganz hellhörig.
Ja, oder soll gegen Krebs wirken oder soll einen vitaler machen oder so. Also da gibt es ja verschiedene Heilsversprechen. Kann ich mir denn mit den Schaden mit so einem Vitalpilz?
Ja, natürlich. Es gibt mögliche allergische Reaktionen, die langsam anflutend sind. Magen-Darm-Beschwerden sind möglich, weil es handelt sich hier um auch eine direkte Konzentration. Es kann mit Medikamenten interagieren. Das ist halt auch nochmal das Problem. Und ich würde es ganz bestimmt nicht nehmen, wenn ich schwanger wäre oder stillend bin und wenn ich regelmäßig Medikamente einnehme. Und das, weil wir da Interaktion befürchten müssen, das muss man vorher abklären. Magen-Darm-Beschwerden sind auch möglich, also da muss man schon in sich reinhören. Und wenn ich so ein Präparat nehmen würde, dann würde ich mir vom Hersteller auch immer die Studienlage zuschicken lassen oder die Quellen, dass man es genau einsehen kann. Mhm. Es gibt so viele unterschiedliche Präparate. Das zweite, was wir hier haben, das ist Ganoderma lucidum. Wir wissen auch nicht, wie rein sind die abgefüllt. Was ist da noch drin? Gibt es Verunreinigungen? Wir wissen das alles nicht, weil diese Präparate ja nicht von Arzneimittelbehörden geprüft werden.
Mhm. Also doch lieber Champignons essen und Kräuterseitlinge in der Reinform?
Ja.
Also, wenn ich Pilze zu mir führen will?
Ja, Pilze sind ein wirklich mega gesundes Lebensmittel. Shiitake-Pilze, ja sogar aus der traditionellen chinesischen Medizin auch damit behaftet. Aber sie sind mega gesund. Wir haben einen Eiweißgehalt bei den Pilzen, der schwankt zwischen 5% und 10%. Das ist tatsächlich ein relevanter Bestandteil an Eiweiß. Und wir können Pilze so zubereiten, dass sie diesen Umami-Geschmack entwickeln. Und es lässt sich wirklich vieles Leckeres draus machen. Also kann ich nur zu raten, eine Angst jetzt vor einer starken radioaktiven Anreicherung braucht man nicht zu haben bei Freilandpilzen, wenn man es jetzt nicht übertreibt. Natürlich ist der Cäsiumgehalt durch Tschernobyl damals noch erhöht in Freilandpilzen, aber in Zuchtpilzen besteht diese Gefahr nicht. Immer wieder eine gute Idee, in den Salat, in die Gerichte Pilze reinzunehmen. Und Shiitake, warum nicht? Dann hat man vielleicht auch noch ein bisschen Heilpilzeffekt. Die Frage ist, ob man solche Präparate nimmt, hängt immer sehr stark davon ab, was genau will ich erreichen. Der diffuse Gedanke, ich will irgendwie gesünder werden oder Krankheiten diffus verhindern, wenn man so diffus vorgeht, dann hat man nachher auch diffuse Studien, die eigentlich auch nichts richtig aussagen. Man braucht schon eine klare Indikation, eine Menge Studien zu Dosis, Wirkung, wie viel von dem Präparat muss ich nehmen. Viel hilft viel, wird dann auch immer gerne gesagt. Mhm. Aber dem Hersteller ist da nicht immer zu glauben, weil er viel verkaufen will.
Meine Oma hätte niemals solche Vitalpilz-Tabletten genommen. Die hat aber auch nie Pilze genommen oder gegessen. Und wenn sie im Krankenhaus war, hat sie gesagt, jeden Tag gibt's Schwammerl, Pilze. Also es gab natürlich nicht jeden Tag Schwammerl, aber das war ihr Argument.
Es war immer
Schwammerl und sie hat Schwammerl gehasst. Also ich mag Pilze total gern und jetzt, wenn der Herbst dann bald anfängt, dann gibt es ja auch wieder viele, viele Pilze aus dem Wald, Pfifferlinge und so weiter. Sollte man trotzdem darauf achten, woher man sie kauft, aber es ist schon, also Pilze sind toll und gut, die anderen haben wir sowieso aus der Kultur das ganze Jahr. Also da werden wir uns daran halten.
Genau, in der täglichen Ernährung sind sie wirklich wunderbar. Mhm. Bei Vitalpilzen
muss man sich sehr gut informieren.
Ja. Mhm.
Die aktuelle Studie und was der Ernährungsdoc davon hält.
Gut, dann haben wir eine Studie von dir heute.
Ja, ich habe hab noch eine tolle Studie gefunden, die von denen wir mehr brauchen. Veröffentlicht wurde sie in der JAMA, das ist die Zeitschrift der amerikanischen Medizinvereinigung. Und hier wurde getestet, wie effektiv Ernährung gegen Sodbrennen, Refluxkrankheit wirkt. Und das ist ein großes Problem, dass die Ernährungsmedizin noch zu wenig Studien hat, um ihre Wirkung nachzuweisen. Wir sehen in der täglichen Praxis, wie Ernährung wirkt, wie stark sie wirkt. Aber das ist halt Praxis. Und die Kritiker sagen immer, ja, zeig mir mal die Studie, in der du das nachweisen kannst. So. Und da ja Studien teuer sind, wer soll sie bezahlen? Die Bauern, die Lebensmittel herstellen? Ja, also die Frage ist klar, hier haben tatsächlich die Kollegen in Klinik die Anti-Reflux-Ernährung getestet und zwar gegen sehr wirksame Medikamente. Und das Ergebnis war verblüffend. Die Diätgruppe, also die optimale Ernährung bei Refluxkrankheit eingehalten hatte, hatte den höchsten Anteil an Symptomverbesserung. Mhm. Den höchsten von 81%. Und dann kamen die Medikamente mit 74, 57. Und die alle nehmen, nämlich die Protonenpumpenhemmer, also die Omeprazol und Co., hatten nur eine Symptomverminderung von 56%.
Okay.
Das ist so eindeutig, dieser Vergleich, dass ich nur wieder, ich freue mich, weil wir machen es seit Jahrzehnten und wir wissen, dass es funktioniert. Und jetzt kommen die Studien endlich. Hier gibt es überhaupt kein Halten mehr. Gefühlt kriegt jeder zweite Patient diese Protonenpumpenhemmer. Und es wurde bei diesen natürlich nicht versucht, das mit der Ernährung hinzubekommen. Also das ist nochmal ein ganz deutliches Mandat für die Ernährungsmedizin. Natürlich gibt es auch Kritik. Die Kritik ist folgende. Und die Kritik ist, man müsste das mit Randomisierung machen. So, das heißt, Randomisierung heißt zufällige Zuweisung zu den Einzelnen. Kann man machen. Das Problem ist, dass jeder merkt, wenn er eine Ernährung kriegt, die anders ist als sonst. Also Randomisierung in der Ernährungsmedizin ist ganz schwierig. Ja? Also eine gesunde Antirefluxernährung ist sofort zu erkennen. Man kann dem natürlich auch noch eine Placebo-Tablette mit reinwerfen, ja, um das sicher zu machen. Aber am Ende in der Ernährungsmedizin ist Randomisierung immer eine ganz schwierige Sache. Ich finde, das ist ein guter Meilenstein, eine gute Beweislage für die Antirefluxernährung. Und ich kann wirklich nur jedem raten, bei Sodbrennen es ernst zu nehmen. Es ist ein Risikofaktor für Speiseröhrenkrebs, abgesehen davon, dass es wehtut. Und die Protonpumpenhemmer, die Prazole und Co. sind halt nicht die ideale Behandlung, weil das Problem ist, setze ich sie ab, gibt es einen Rebound, dann reagiert der Körper mit noch mehr Magensäure und dann werden die Beschwerden schlimmer. Das führt dazu, dass diese Dinger gegeben werden und häufig nicht mehr abgesetzt werden. Ein Leben lang. Ja. Habe ich dich überzeugt?
Ja, du hast mich überzeugt. Gott sei Dank leide ich nicht daran.
Ja, das ist gut. Ja. Das ist gut. Aber es gibt auch, ich will jetzt keinem Angst machen,
Stillen.
Ich weiß. Und dann leidet die Schleimhaut, ohne dass man es merkt. Am Ende ist es immer gut, sich so zu ernähren, dass man keinen Reflux kriegt, weil der Reflux ist eine Zivilisationskrankheit und nichts anderes. Mhm. Ja?
Auch dazu haben wir übrigens schon eine Folge gemacht. Falls ihr sie nicht gehört habt, könnt ihr nachhören.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Dann kommen wir jetzt wieder zu euren Fragen. Ich wollte nur darauf hinweisen, wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie gerne an elisabeth.jessen@funkemedien.de. Es hat sich inzwischen rumgesprochen, glaube ich. Wir kriegen auch regelmäßig Post von euch, aber nur zur Info. Dann haben wir jetzt erstmal Laura. Laura hat uns geschrieben: Grundsätzlich wird ja empfohlen, dass man möglichst gar nicht snacken soll und 2 bis 3 Mahlzeiten essen. Nun mache ich allerdings täglich Sport, abwechselnd Ausdauer, vor allem Schwimmen und Krafttraining, und fahre mit dem Fahrrad jeweils 30 Minuten zur Arbeit und zurück. Außerdem habe ich einen Hund, der viel Bewegung benötigt, sodass ich täglich zwischen 16.000 und 20.000 Schritte mache. Das ist richtig viel. Ich mache zu völlig unterschiedlichen Zeiten Sport, da mein Alltag wenig Flexibilität zulässt. Kann ich es häufig nicht ändern, dass ich nicht direkt vor einer Hauptmahlzeit Sport mache. Ohne Prä- und Post-Workout-Snack, meist in Form von Skyr, körnigem Frischkäse, Harzer Käse, gekochtes Ei, gerösteten Edamame oder ähnliches, schaffe ich es oft nicht und das ist ja auch nicht unbedingt gesund oder sinnvoll. Der Post-Workout-Snack soll ja vor allem für den Muskelaufbau wichtig sein und relativ zeitig nach dem Sport. Nun zu meiner Frage: Ist es dann schlimm, wenn ich an den meisten Tagen der Woche auf 4 bis 5 Mahlzeiten komme? Und gibt es etwas, das ich beachten sollte oder etwas, das ich verändern könnte?
Ja,
zur Info, ich bin 47 Kilo, wiege 47 Kilo und bin 1,64 groß.
Guter Fall, der tatsächlich so in vielen, vielen, vielen anderen Fällen überall auch stattfindet. Also eine sportliche, sehr, sehr aktive Frau, die da auch sehr, sehr, sehr viel plant. Diese 2 bis 3 Mahlzeiten-Prinzip gilt für Menschen, die eher sitzen und nicht für tägliche Sportler. Hier gilt es bei dem Snack nach dem Workout nicht nur darum, die Eiweißmenge zuzuführen, sondern auch wieder Kohlenhydrate, nämlich Energie. Das ist etwas, was häufig vergessen wird. Dieses sogenannte anabole Fenster für die Eiweißzufuhr nach dem Sport muss man nicht so streng sehen. Es gilt dann auch mehr die Tagesgesamtmenge an Eiweiß und ein gesunder Schlaf dann übrigens auch zum Muskelaufbau. Das ist auch wichtig, weil das wird nachts gemacht. Deshalb muss man, wenn man so schlank ist wie die Laura, dann und so viel Sport macht, dann kommt man an 4 bis 5 Mahlzeiten gar nicht vorbei. Ja? Sonst wird Laura noch dünner. Laura ist 47 Kilo, 1,64 groß. Das ist schon niedrig. Ne? Da muss man gucken, Laura, ob du genug Energie zu dir führst. Also es geht nicht nur um Eiweiß, sondern auch Energie. Wenn du so viel verbrennst, dann brauchst du auch Energie. Und keine Sorge mit diesen 4 bis 5 Mahlzeiten, die sind eben nicht nur die Eiweiß, sondern auch das die Energiezufuhr. Gut ist mit den Snacks, Skia, Ei, Harzer, Edamame, das ist alles super. Gesunde Snacks sind halt immer erlaubt, das ist dann kein Problem. Nur eine Sache, weil das ist jetzt bei Laura nicht das Problem, aber wenn eine Frau, die so lebt wie Laura, so viel Sport macht und so wenig wiegt, also jetzt das, ne, ist so an der Grenze, dann gibt es einen Hinweis, den der Körper einem gibt, wenn es zu viel ist. Das sind Zyklusstörungen. Mhm. Also wenn eine Frau darunter Zyklusstörungen bekommt, vermehrtes Frieren und Erschöpfung, dann kann es sein, dass die Energiezufuhr zu gering ist und darauf reagiert die Fortpflanzungsfähigkeit mit Zyklusstörungen. Und das nennen wir das Red S-Syndrom. Hier muss man dann mit der Ernährung nachbessern. Ja? Okay. Das ist jetzt hier bei Laura nicht angesprochen, aber sowas fällt mir ein, wenn ich das lese, 47 Kilo, das ist drahtig.
Mhm. Ja, drahtig beschreibt es wahrscheinlich richtig bei der Größe.
Ja, ja. Mhm.
Gut, dann haben wir Juliane. Juliane hat geschrieben, seit längerem höre ich stets gespannt dem Podcast zu und habe meine Sicht auf die Ernährung komplett verändert. Ich war ehrlich gesagt ein leichtes Opfer von Marketing- und Influencer-Tipps und fühle mich seitdem, seit ich auf die artgerechte Ernährung umgestellt habe, viel besser und auch sicherer mit dem Wissen, was ich mir aufbauen konnte. Dadurch falle ich nicht mehr in Nahrungsergänzungsmittelfallen oder auf dubiose Diättipps herein. Ich bin 31 Jahre alt, wiege ca. 63 Kilo. Ich ernähre mich nach wie vor leider noch nicht perfekt, da ich gerne der Schokolade und dem Kuchen verfalle, aber ich arbeite daran. Ich habe beobachtet, dass ich mich zyklusbedingt mal mehr und mal weniger an die gesunde Ernährung halte. Während es kurz vor der Periode fast unmöglich scheint, dem Drang nach Süßem und Snacking zu widerstehen, fällt es mir nach der Periode überhaupt nicht schwer. Und ich bin nach einer gesunden Portion länger satt, ohne an Essen zu denken. Haben Sie Tipps, wie man sich bestenfalls im Einklang mit dem Zyklus ernährt, dass man nicht auf die schiefe Bahn gerät und jeden Monat erneut beginnen muss? Inwieweit kann ich mit der Ernährung positiv auf meinen Zyklus einwirken? Ich leide unter relativ starken Periodenschmerzen und möchte nicht jeden Monat mit Ibuprofen entgegenwirken.
So. Ja, also Heißhunger vor der Periode wird im Zusammenhang gebracht mit möglichem Magnesiummangel. Dem kann man entgegenwirken, zum Beispiel mit Nüssen, Cashews, Banane, dunkle Schokolade in Maßen, das wird dich jetzt freuen. Aber wie gesagt, in Maßen. Ja, also das sind mögliche Interaktionen. Man sollte Zuckerweißmehl eher runterfahren und auf komplexe Kohlenhydrate, Vollkorn, Quinoa und Süßkartoffel eher ausweichen. In der zweiten Zyklushälfte kann der Bedarf erhöht sein und positiv wirken für Omega-3. Calcium, Magnesium, das wäre dann so Lachs, Nüsse, Leinsamen, das ist günstig. Bei der Periode geht es darum, Eiweißzufuhr, Linsen, also Hülsenfrüchte, Fleisch vielleicht, Spinat zusammen mit Vitamin C, weil das die Eisenaufnahme fördert. Mhm. Bei Regelschmerzen muss man dran denken, dass es auch sehr starke Regelschmerzen geben kann. Und in dem Zusammenhang muss ich nochmal daran erinnern, dass Frauen, die sehr, sehr starke Regelschmerzen haben, nicht einfach nur denken, sie sind weinerlich oder sie haben starke Regelschmerzen. Man muss immer auch mal an eine Endometriose denken. Das ist tatsächlich eine Erkrankung, die ärztlich abgeklärt werden muss. In dem Zusammenhang habe ich auch gerade, weil mir das so am Herzen liegt, dass die Frauen, jede zehnte Frau hat das, einfach unterversorgt sind, unterdiagnostiziert. Man wartet bis zu 10 Jahre auf eine Diagnose. Deshalb müssen die Frauen selber aktiv sein. Dafür habe ich das Buch geschrieben, Endometriose Balanceplan.
Das machen wir nochmal als separates Thema.
Ja, Bewegung, Stressreduktion helfen. Wenn wir gestresst sind, dann empfinden wir Schmerzen immer stärker. Ne? Und Kaffee ist eher günstig, das muss man sagen, fettarme Milchprodukte, Vitamin C, Kirschen, wenn dann eher die sauren Kirschen, die sind besser.
Sie hat hier auch die Frage gestellt, ob Sauerkirschsaft den Harnsäurespiegel senken oder soll er senken. Ist das belegt, fragt sie. Du hast jetzt gerade die Sauerkirschen selber erwähnt.
Ja, genau. Also das ist eher andersrum. Ja? Also klar sind Sauerkirschen besser als Süßkirschen und Sauerkirschen gelten im Gegensatz zu Süßkirschen als antientzündliches Lebensmittel. Mhm. Ja? Wird aber kaum verkauft. Das, was, wo man es kriegen kann, ist manchmal als Sauerkirschsaft. Das Problem ist, dass der Sauerkirschsaft auch gezuckert ist, ja? Mhm. Weil die Leute das alles immer so süß wollen. Und dann sind 200 Milliliter viel zu viel. Und die Fructose da drin kann eher sogar zum rasanten Anstieg der Harnsäure führen. Also den Tipp, mit Sauerkirschsaft oder mit Saft überhaupt Harnsäurespiegel zu senken, kann nach hinten losgehen. Mhm. Bei manchen Menschen sogar Gichtanfälle auslösen. Es kommt insgesamt auch mehr auf die Gesamtmenge der Purine an, die man zu sich nimmt. Also nicht jetzt, also auf alle Fälle, der Tipp ist falsch. Ja, mit Sauerkirschsaft kann man Harnsäure nicht senken.
Aber ich widerspreche, dass man sie nicht kaufen könne, weil hier im alten Land gibt es ja nicht nur Süßkirschen, sondern auch ganz viele Sauerkirschen und sie werden auch auf dem Markt aktuell noch verkauft.
Dir wirklich noch
ja,
verkauft?
Ja. Hm.
Ach, dann muss ich mal wieder auf den Markt. Ja,
ja, solltest du.
Das muss, wenn ich da ankomme, sind die immer schon weg.
Ja, du musst früh kommen.
Ja.
Ich habe ja meine zwei Obsthändler hier aus dem alten Land, die jetzt ihre Pfirsiche verkaufen und ihre Aprikosen. Und ich sag dir, es gibt keine besseren, weil um diese Jahreszeit sind alle, die hierher importiert werden, einfach nicht mehr besonders gut. Nee. Die sind entweder nur süß oder haben eben, also ich brauche immer, irgendwas muss da säuerlich sein. Ja. Die Haut ist ja bei Aprikosen in der Regel säuerlich und die aus dem alten Laden sind richtig saftig, nicht mehlig und die Pfirsiche und Nektarinen sind einfach fantastisch.
Kurzer Transportweg ist immer das Allerbeste.
Ne? Sind ein bisschen teurer als im Supermarkt, aber nicht zu toppen.
Ja.
Ja. Also ich liebe das und es geht jetzt ja bis in den Oktober hinein. Hat gerade erst angefangen jetzt im Juli.
Ich muss wieder auf den Markt. Ich habe zu wenig Zeit gehabt bisher. Ja. Also klar, ich habe jetzt auch gerade die letzten Sauerkirschen von meinem Baum abgepflückt. Die lassen die Vögel immer länger hängen.
Ja, die sind denen zu sauer, oder?
Zuerst. Ja,
ja, ist gut.
Ja. Aber die Rehe fressen das leider. Das ist das Problem.
Ja, okay. Ja. Dann musst du den, Bäume sind ja nicht mehr so hochkultiviert heutzutage.
Genau,
sind alle früher wären sie nicht rangekommen, die
Richtig,
Rehe.
Genau.
Da hätte es schon eine Giraffe gebraucht. Ja. Gut, herzlichen Dank.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Dann wollen wir jetzt noch ein schönes Rezept haben, oder?
Ja.
Weil wir brauchen ein bisschen Ideen. Ich finde immer, man braucht Ideen, sonst ist man immer das Gleiche und es ist langweilig.
Das ist auch genau der Punkt. Ich habe von meinen Patienten gelernt, habe immer gesagt, ihr müsst doch einfach nur das umsetzen, was ich sage und das, was ich erzähle. Aber man braucht tatsächlich Ideen, um aus dem alten Ernährungstrott auszubrechen. Mhm. Und das ist das, was ich gelernt habe von meinen Patienten, dass tolle Gerichte, wo man sagt, guck mal, mach es doch mal so, der nicht so akademische Weg da ist, einfach zu sagen, ja, ich mach's mal über den Geschmack, sieht gut aus und es schmeckt toll. Und die haben ja völlig recht. Also ich, wir kochen auch aus unseren Kochbüchern ständig. Das hier ist ein tolles Gericht aus Game Changer Ballaststoffe. Das heißt, hier sind alle Gerichte auch speziell ballaststoffoptimiert. Ballaststoffe sind ja ein Mangel in unserer Gesellschaft bei fast allen Menschen. Und deshalb kann das auch nie schaden. Und hier habe ich einen Auberginen-Eintopf mit Kokosmilch. Lecker, das hat so einen asiatischen Touch. Und wir haben hier drin eben Aubergine. Das sieht man hier ganz toll. Kirschtomaten, wir haben hier Bohnen. Also es ist auch noch ein reichhaltiger Eintopf und ich bin ein großer Auberginen-Fan, weil gerade wenn man sie so richtig schön eingekocht sind, wenn sie schön im Ofen waren oder eingekocht sind.
Großartig.
Ja, na, dann kriegen sie tatsächlich einen richtig tollen Geschmack. Hier haben wir noch einen ungesüßten Joghurt dazu als Dip. Also eine tolle Melange. Man hat hier schon 6, 7 pflanzliche Produkte mit den Kräutern mit dazu. Es ist total lecker. Also ich nehme mir das fürs Wochenende gleich vor, denke ich jetzt gerade mal, wenn ich das so sehe. Ja, total lecker.
Total lecker. Und ich habe Oregano, wächst bei mir wild im Garten, den kann ich gar nicht ausrotten, der wächst wahnsinnig gut. Mhm. Blattspinat muss ich kaufen, Würde ich, glaube ich, aber Babyspinat nehmen, frischen, weil das mag ich immer besonders gern.
Das kannst du auch, ja.
Und ich finde immer ganz großartig Aubergine. Also ich kenne es, ja, mit dem Kokos, mit der Kokosmilch erinnert es wirklich ein bisschen an asiatisches Gericht.
Ne? Ja, ja.
Und ich habe mich immer gewundert, aber ich war vor Jahren mal in Taiwan und da gab es ganz viel geschmorte Aubergine und seither liebe ich das, auf asiatisch mariniert. Ja, sehr schön.
Das machen die Griechen und der mediterrane Bereich, da sind Aubergine auch weit verbreitet.
Ja,
ne?
Gott sei Dank. Also sie muss aber immer weich geschmort sein. Wenn Aubergine nicht weich ist, schmeckt sie nicht.
Nee, genau. Ja. Die muss schön weich sein, ein bisschen labbrig, finde ich. Mhm. Und hier, ganz besonders der Balsamico-Essig macht hier noch eine leichte Säure rein. Das passt ganz super, hat einen asiatischen Touch.
Könnte man aber auch ein bisschen Reis dazu essen,
man auch, das stimmt. Du könntest auch ein bisschen Reis dazu essen, das kannst du auch.
Ich habe mir einen Reiskocher gekauft.
Ja,
ich habe lange damit
gehadert.
Nee, nicht gehadert. Ich wusste nicht, wohin ich ihn stellen soll. Ich wollte ihn immer haben.
Ja.
Mein Sohn hat einen. Da habe ich gedacht, ich bin
unzufrieden?
Ja, total. Also ich habe noch nie so perfekten Reis gegessen.
Ja.
Weil
der
einfach auf den Punkt gegart ist. Ist auch keine Sauerei, kocht nicht über.
Mhm.
Ist so ein kleines weißes Kästchen. Mhm. Sieht sehr stylisch aus. Ich muss es trotzdem immer vorräumen, weil in meiner Küche hat es einfach keinen Platz, um dauernd zu stehen. Ja. Aber ich habe ihn schnell bei der Hand und er ist super einfach.
Und der Reis dampft ist immer auf so den Punkt.
Ja,
dann, ne?
Perfekt.
Ja.
Also kann man halt, und für 2 bis 4 Personen kann man da gut Reis kochen.
Ja.
Also das war echt die Anschaffung des Jahres für mich in der Küche.
Ja,
das ist richtig toll.
Ja, also für asiatische Gerichte, finde ich, ist ein gut gemachter Reis.
Ja, und wenn man auch einen guten Reis kauft.
Genau, ist ein Essential.
Ich esse ja gerne Jasminreis und dann duftet auch die ganze Wohnung danach.
Will dir jetzt die Freude daran
nicht
verderben?
Ich weiß, ich soll keinen Reis nehmen. Das weiß ich, aber irgendwas muss ich ja auch falsch machen können.
Genau, man soll nicht, wie man das einhalten soll und wie es gerade die Menschen aus Asien einhalten soll. Man soll nicht täglich Reis essen wegen des Arsengehalts.
Ja, aber ich wasche ihn immer ab.
Ja, na, gut, das mindert das ein bisschen.
Ja,
ganz
so habe ich gelernt.
Viele vergessen das.
Ja.
Einmal Reis, wirklich gut wässern, abwaschen und das Wasser wegkippen.
Mhm.
Ja? Auch für Milchreis. Also ganz wichtig. Ich ertappe mich manchmal auch dabei, dass ich das vergesse. Aber das ist wichtig, um auch den Schwermetallgehalt zu senken.
Ich liebe auch Naturreis. Ich finde einfach nur zu asiatischen Gerichten passt das nicht so gut.
Ich
obwohl ich sogar Natur-Basmati-Reis inzwischen gekauft habe, aber noch nicht ausprobiert. Mache ich jetzt mit dem neuen Kocher mal. Gut, haben wir wieder was Leckeres zu essen. Müsst ihr jetzt nur noch nachkochen, aber wenn ihr unseren Newsletter abonniert, dann kriegt ihr das natürlich vorab. Und ansonsten veröffentlichen wir es ja auch immer auf unserem Instagram-Kanal. So geht gesunde Ernährung. Und dann freue ich mich wieder, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört und zugeschaut habt. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, und wenn ihr noch mehr wissen wollt für die Zeit zwischen den Podcasts, dann abonniert den kostenlosen Newsletter bei myfooddoctor.de oder den Podcast zu dieser Sendung von Funke Medien. Und vielleicht sehen wir uns ja auch im nächsten Jahr, Februar, in Hamburg oder in Wien. Bei einer meiner Live-Shows und vielleicht schaut ihr auch mal im Zeitschriftenladen in die Ist dich gesund. Da haben wir auch noch viele tolle Tipps. Also, und sonst sehen wir uns beim nächsten Podcast.
Genau, so ist es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.